Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des mörderisch guten Podcastes von Die Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt wie jede Woche mein Kumpel
Patrick. Servus!
Heute haben wir ein verhältnismäßig ernstes und ja relativ bitteres Podcast-Thema, denn wir haben die Serienkiller uns mal rausgesucht, beziehungsweise einen speziellen Serienkiller, um den wir uns dann in unserem Podcast-Film dazu äußern werden. Das Problem ist, dass Serienkiller leider Gottes keine Hollywood-Fiktion sind, ähnlich wie jetzt zum Beispiel ein Hannibal Lecter, ein Leatherface oder die dementsprechende Hewitt-Familie aus den Texas Chainsaw-Filmen.
Wie meinst du?
Sondern es geht noch viel, viel schlimmer. Die sind alle inspiriert worden durch wirklich existierende Serienkiller.
Reale, ja.
Ja, wie jetzt zum Beispiel ein Jeffrey Dahmer, ein John Wayne Gacy, ein Charles Manson, Ed Gein. Die waren teilweise leider Gottes bittere Vorbilder für die ikonischsten Serienkiller in Hollywood-Filmen.
Ja.
Was aber nicht bedeuten soll, dass die weniger geistesgestört sind. Also ich habe mich ja da mal ein bisschen eingelesen in das Thema Serienkiller. Nicht nur in unserer Epoche, sondern historisch gesehen, also auch global. Und da wird es dir schlecht. Also da sind teilweise geisteskranke Menschen mit dabei, wo man sagt, die sind sowas von gestört und die sind aber unglaublich gefährlich, weil sie brutal taktisch und ausgeklügelt vorgehen. Da gibt es ganze Podcast-Reihen dazu, die sich rein nur mit den Serienkillern beschäftigen, ihre Entstehungsgeschichte, ihre Wirkungszeit und auch ihre Taten werden da analysiert. Und ohne Witz, ey, da dreht es dir den Magen um, wenn du das hörst, wie da manche teilweise über Wochen und Monate hinweg ihre Opfer ausspionieren, sich mehr oder weniger in ihr Umfeld integrieren, ja, nur um dann eiskalt zuzuschlagen, diese Leute dann auch auf bestialische Art und Weise umzubringen, regelrecht abzuschlachten. Aber dann ist ja noch nicht einmal Feierabend, weil wenn du jetzt jemanden hast, wie jetzt einen Ted Bundy oder einen John Wayne Gacy, sich dann nochmal sexuell an den Leichen zu vergehen, teilweise dann auch aufzufressen. Ich weiß nicht, was mit einem Menschen da nicht stimmt, dass man so abgehen kann.
Ich weiß, ja. Irgendwas ist ja irgendein Knick.
Ja, aber man muss sich das ja nur mal so vor Augen halten. Ich meine, klar, jeder hat irgendwo, das ist einfach dieser Urinstinkt, an gewissen, ich will nicht sagen, eine Mordlust, aber, sag ich mal, eine Neigung da dazu. Also, weil jeder ist ja, gerade wenn es darum geht, sein eigenes Leben zu verteidigen, dazu bereit, bis ins Äußerste zu gehen.
Ja.
Und manche, die machen das aus Lust, aus religiösen Gründen. Und was da aber mit einem nicht stimmt, dass man wirklich sagt, ich übertrete jetzt diese Schwelle, jemanden zu töten, das wäre ja schon der schlimmste Schritt. Aber dann noch richtig geisteskrank loszugehen und ich glaube, das war Ted Bundy, der nochmal los ist, die vergrabenen Leichen nochmal ausgebuddelt hat. Entweder hat er drauf onaniert oder hat diese dann sexuell nochmal misshandelt. Und überleg mal, du machst dich über so einen verwesenden Leichnam her. Also, da musst du wirklich ganz schön krankes Schwein sein. Also das.
Prostmahlzeit.
Ja, und da.
Bringen wir jetzt den Rahmen.
Genau, da würden wir jetzt den Rahmen sprengen, aber. Was Fakt ist, ist, dass Hollywood diese Thematik des Serienkillers immer und immer und immer wieder aufgegriffen hat und das schon über Jahrzehnte hinweg, mal mit weit größerem Erfolg, mal weniger, aber wir als Endverbraucher, wir profitieren von diesen cineastischen Serienkillern, nicht von den realen, sondern von den cineastischen, weil die unterhalten uns. Die zeigen uns unsere Grenzen nochmal auf, wo hört bei uns, sag ich mal, die Toleranzschwelle auf, dass wir sagen, das kann ich noch sehen und ab diesem Punkt ist Ende. Ja? Und einer der bekanntesten Serienkiller, den wollen wir uns heute rausnehmen, zumindest den bekanntesten cineastischen, weil der uns eines der wahrscheinlich schockierendsten Filmenden aller Zeiten beschert hat, nämlich mit Brad Pitt und Morgan Freeman in den Hauptrollen in David Finchers Sieben. Regisseur von Sieben ist eigentlich ein sehr bekannter Regisseur, nämlich David Fincher. David Fincher ist bekannt für Kinofilme wie Alien 3, The Game, Fight Club, Panic Room, Zodiac, Die Spur des Killers. Und man sieht schon, er hat sich da
ein gewisses Genre eingespielt, würde ich mal sagen. Also bis dahin.
Vor allem, man erkennt auch so
seine Handschrift an einem Film.
Genau, man erkennt einen David Fincher-Film eigentlich relativ schnell. weil er ist immer sehr, sehr düster gehalten.
Ja.
Er hat gefühlt auch immer so einen leichten Graufilter über der Linse gehabt, weil Fight Club war ja teilweise relativ düster.
Ja.
Panic Room, Sieben zum Beispiel, das sind alles Filme, die relativ
düster
sind.
Ja. Auch der seltsame Fall des Benjamin Button, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist genauso.
Ja, genau. Und es sind solche Sachen. Sein allererster Kinofilm war Alien 3. Der lief leider nur mit mäßigem Erfolg, weswegen er ja eigentlich Hollywood...
Aber er konnte auch nichts dafür. Man hat ihm dieses Drehbuch einfach in die Hand gedrückt, schreibe es um, wo schon dann 30 Regisseure dran versucht hatten. Und mit dem Rest hat er dann das zustande bekommen.
Genau, aber er wollte ja ursprünglich Hollywood schon wieder den Rücken kehren.
Natürlich.
Und das war 1992 und er hat sich nur aufgrund dieses Drehbuches dann nochmal dazu bereit erklärt, einen Hollywood-Film zu machen. Und er hat Gott sei Dank mit 7 eine unglaublich gute Leistung abgerufen.
Sensationell.
Weswegen er dann im nächsten Film gleich 2 Jahre später mit Michael Douglas in der Hauptrolle The Game ins Leben gerufen hat. Und wer The Game kennt, auch ein unglaublich fantastischer
Ikonische.
Film, der ja auch so ein bisschen mit Realität und Wahn spielt.
Ja.
Was ist echt, was ist Fiktion. Gespielt oder Fiktion? Und dich als Zuschauer wirklich auch bis in die letzte Minute damit reinnimmt und auch im Dunkeln lässt. Und dann nochmal 2 Jahre später, also es waren immer so im 2-Jahrestakt, kam dann mit erneut Brad Pitt in der Hauptrolle und Edward Norton, einer unserer Lieblingsfilme,
Fight Club.
Ja, und auch da erkennt man seine Handschrift gefühlt auf Anhieb.
Ja.
Kommen wir aber zu den Hauptdarstellern. Allen voran Brad Pitt. Ich meine, über Brad Pitt müssen wir nicht viele Worte verlieren. Er hat seine Karriere im Film Thelma und Louise gestartet, aber auch nur aufgrund seines, wie man immer so sagt, seines Knackpos in der Jeanshose. Ja, er hat ja damals angefangen in L.A. für eine...
Jeanswerbung.
Nee, für eine Hähnchenbraterei auf der Straße im Hähnchenkostüm
da
diesen Schreier zu machen, um die Leute da reinzuholen. Weißt du, heutzutage, da drehen die Leute halt diese Werbeschildchen. Und er stand aber im Hähnchenkostüm vor der Filiale und hat Flyer verteilt.
Ja.
Und heute ist er einer der bekanntesten und auch noch gefragtesten Darsteller Hollywoods.
Ja.
Definitiv. Er hat ikonische Rollen gespielt, wie jetzt gerade erwähnt, Fight Club. Er war im allerletzten großen Kinofilm, war F1, so eine Tage des Donners, Formel 1 Hommage. Er hat in Troja gespielt.
Auch super.
Aber das war ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil, denn er hat ja...
Wir haben aber einen vergessen, einen kleinen Teil. Ein Interview mit einem Vampir.
Ja, da eigentlich war einen riesengroßen super. Teil, weil Brad Pitt hat ja ein unglaublich großes Resümé an
Natürlich.
Filmen. Und auch durch alle Genres durch.
Natürlich.
Er war in Kriegsfilmen, wie jetzt zum Beispiel Herz aus Stahl. Er war, oder auch in Glorious Bastards. Er war in World War Z, was ja kein Kriegsfilm in dem Sinne dann war, sondern eher ein endapokalyptischer Zombie-Film.
Aber auch eher... harmlos.
Ja, er war aber auch in zahlreichen Actionfilmen, wie jetzt zum Beispiel Mr. und Mrs. Smith, Bullet Train.
Ernstere Filme, 12 Years a Slave.
Ja, selbst 12 Monkeys war ja noch ein ernster Film oder aus der Mitte
Super.
Entspringt ein Fluss.
Super.
Also, er hat ein unglaubliches Resümee an Filmen
ja.
und ist nicht unbegründet einer der größten Darsteller in Hollywood. Was ich aber auch noch sehr an ihm schätze, ist seine smarte Art, dass er
ja.
auch keine größeren Skandale um sich herum hat. Also die größeren Skandale, die damals um ihn grassiert sind, war halt wirklich die Trennung von Jennifer Aniston, weil er sich am Set in Angelina Jolie verliebt hat. Ja, kann man jetzt sehen, wie man möchte, bleibt ja eben selbst überlassen. Aber was auch danach noch gekommen ist, war halt einfach diese Rosenkrieg-Schlammschlacht zur Scheidung von Angelina Jolie.
Das ist nicht unser Problem.
Ja, aber...
Kommen wir zum nächsten Darsteller.
Das sind halt die Sachen, die ihm halt mehr oder weniger negativ anhaften.
Natürlich.
Und keine Drogen, Sex oder Alkohol-Eskapaden, Schlägereien, wie sie ja zurzeit um Shia LaBeouf zuhauf im Netz grassieren.
Der persönliche Probleme.
Ja, aber siehst du ja.
Der trägt sie halt nach außen hinweg, lässt es halt in der Öffentlichkeit. Da können wir leider nichts machen.
Ja.
Dann kommen wir zu Morgan Freeman. Einer der auch ikonischen Schauspieler der vergangenen und Neuzeit.
Also ich würde mal behaupten, einer der größten Darsteller aller Zeiten. Also er hat...
Mit einer der.
Ja, ja, genau. Also er hat zum Beispiel in Die Verurteilten gespielt. Er war neben Jim Carrey in Bruce Allmächtig. Er hat so viele interessante Filme geliefert.
Auch wandlungsfähiger Schauspieler. Outbreak, Lautlose Killer.
Miss Daisy und ihr Chauffeur.
Super. Hard Rain. Deep Impact.
In der neuen Batman-Saga hat er auch mitgespielt. Also er ist ja auch unglaublich wandlungsfähig und vielseitig einsetzbar.
Im Netz der Spinne. Das sind ikonische Filme.
Ja. Auch die, er hat ja auch oft Ermittler gespielt, denn zum Küssen sind sie da, war ja auch ein Ermittler. Sind die nicht alle irgendwie miteinander verbunden?
Spielen in einem Universum, ja.
Mein Gott, ob man es jetzt verraten sollte, weiß ich nicht. Er wurde zumindest damals, für 1995, gezielt aus der Promotion-Kampagne von 7 rausgehalten. Das ist so ein kleiner Fun-Fact jetzt schon mal im Vorfeld, nämlich Kevin Spacey. Man hat ihn aus sämtlichen Kinoplakaten und Namensgebungen, dass man
rausgenommen, ja.
Die irgendwo, dass man ihn irgendwo erwähnt hätte, hat man ihn komplett rausgenommen, damit die Überraschung im Film noch viel, viel größer ist.
Wirkt, ja.
Hatte er ja kurz zuvor in Die üblichen Verdächtigen eine ikonische Rolle des Kaiser Sorcy gespielt.
Ja.
Und ihn jetzt schon anzukündigen, hätte für viele Leute schon zu viel verraten. Ich meine, bei uns in Deutschland, das habe ich mir so auch notiert, als ich mir den Film gestern nochmal angeschaut habe. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, wo wir in Deutschland haben, dass gewisse Schauspieler haben ein und denselben Synchronsprecher.
Ja.
Und wenn du da jemanden hast, der im Off spricht, beziehungsweise erst der Übeltäter, der zum Schluss enttarnt werden soll, aber du hörst nur seine Stimme, dann kannst du dir anhand der deutschen Synchronstimme schon so ein bisschen ausmalen, wer es denn sein könnte.
Ja.
Und das ist leider Gottes für uns in Deutschland ein ganz großes Problem, zumindest so diese Hardcore-eingesessenen Filmfreaks, wie wir halt sind.
Wirkt ein bisschen.
Weil mir ist das jetzt gestern auch nochmal aufgefallen, als ich den Film angeschaut habe. Okay, ja, das ist die Synchronstimme von Kevin Spacey. Also, ja, liegt der Verdacht schon mal ganz, ganz nah, dass es Kevin Spacey auch ist. Ich weiß nicht, wie es in Amerika sich anhört, ob die Stimme so ein bisschen verzerrt haben, ob seine Stimme verstellt hat, um nicht gleich aufzufallen. Aber für Deutschland ist das halt einfach so synchronisiert worden. Wir haben als weibliche Hauptdarstellerin, was heißt Hauptdarstellerin, sie ist eigentlich eine Nebendarstellerin, Gwyneth Paltrow, die ja, glaube ich, aufgrund von 7 dann auch mit Brad Pitt zusammenkam.
Ja.
Sie hat eine, ja doch, entscheidende Rolle im Film, denn sie spielt die Ehefrau von Brad Pitt. Weiter geht's mit R. Lee Ermey. Der ist der Drill Sergeant aus From Dusk Till Dawn, Full Metal Jacket gewesen. Ich glaube mal, daraus kennen ihn eigentlich die meisten. Was ich noch nicht gewusst habe, ist auch eine ganz kleine Nebenrolle von John C. McGinley. Er hat in Scrubs den Dr. Cox gespielt.
Nochmal ganz zurück zu R. Lee Ermey. Wo spielt er denn noch mit, das weißt du auch?
Ja, in dem Texas Kettensägen-Massaker.
Nein.
Ja, Frighteners.
Brightness.
Da hat er nämlich, ja, weil da hat er nämlich die Rolle
wieder.
Wir haben zum Beispiel auch einen Mark Boone Jr., den kennen die meisten aus der Serie Sons of Anarchy.
Ja.
Und man sieht schon, der Cast hat eine unglaublich gute Qualität. Also David Fincher hat sich da schon was bei gedacht und er hat auch gut ausgewählt.
Aber Kevin Spacey haben wir komplett unterschlagen in dem Sinne, ja. Oder wolltest du ihn komplett unterschlagen?
Ja, ich meine, wir haben ihn ja schon angesprochen. Also, ich meine, gut, wenn man das googelt, dann findest du ihn auch.
Ja, er hat Dreck am Stecken, aber trotzdem einige ikonische Filme und Superfilme geleistet.
Ja, eben, die üblichen Verdächtigen, wie schon erwähnt. Er hat in einem unserer Podcasts schon mitgespielt, nämlich American Beauty.
Super. Outbreak, lautlose Killer war auch super.
Ja, und da haben die ja auch schon zusammen gespielt.
Unvergessen. Diesen Gegenpart.
Wahnsinn. Er war zum Beispiel auch einer der Arschloch-Chefs von Kill the Boss.
Ja, super.
Er hat an der Seite von Samuel L. Jackson in Verhandlungssache gespielt. Da war er nämlich der Verhandlungsführer.
Ja.
Mega. Also,
ja. Da auch deine Lieblingsfigur, K-Pax.
Ja, du kannst diesem Mann nachsagen, was du möchtest. Also,
auch wenn er Dreck am Stecken hat. Alles okay, aber trotzdem, die Leistung musst du erstmal bringen.
Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein.
Natürlich.
Was der gemacht hat, ist natürlich was anderes, als wir vielleicht hier jetzt als unsere Schuld bezeichnen würden.
Natürlich, das geht gar nicht, aber
das schmälert ja deswegen nicht sein schauspielerisches Talent.
Ja.
Ob es jetzt Tom Hanks ist, Kevin Spacey oder wer da alles jetzt noch Dreck am Stecken hat. Zu der Zeit, als es noch unbekannt war, hat man diese Leute dafür gefeiert.
Natürlich.
Wie gut sie schauspielern und man hat sie mit Preisen überschüttet.
Ja. Ne?
Heute zu sagen, nein, ist jetzt nicht mehr so, das wäre verlogen.
Ja.
Ab heute kann man vielleicht sagen, ich schaue mir keinen Film mehr mit den Leuten an.
Definitiv, ja.
Weil ich jetzt eben weiß, was ich weiß. Aber das, was bisher war, sind deswegen trotzdem Top-Filme. Ne? Ja. Aber allen voran Brad Pitt und Morgan Freeman in ihren Rollen als ermittelnde Detectives, die liefern unglaubliche Performances ab. Gerade Brad Pitt, denn der hat ja, wie schon erwähnt, 1991 eigentlich nur eine ganz kleine Gastrolle gehabt oder Nebenrolle gehabt in Thelma und Louise. Es gab ja dann nur ein Jahr später, kam dann gleich Aus der Mitte entspringt ein Fluss von Robert Redford. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, wie der Film lief. Also ja, da kam nicht viel rüber. 1993 kamen zwei Filme mit ihm ins Kino, nämlich einmal California und dann nochmal True Romance. Da sage ich ja, das waren aber auch alles eher kleinere Rollen. Er hat ja in California selber eigentlich so einen kleinen Psycho gespielt. Und dann 1994 kamen ja dann gleich zwei, ich klammer es jetzt mal in Gänsefüßchen ein, Frauenfilme ins Kino, nämlich einmal Interview mit einem Vampir und Legenden der Leidenschaft. Und ein Jahr später kamen wieder zwei Filme, nämlich Unser Sieben und gleich noch 12 Monkeys an der Seite von Bruce Willis, wo er komplett konträre Rollen gespielt hat. Also er war ja 94 in Legenden der Leidenschaft und Interview mit einem Vampir eher so der Frauenschwarm, gut aussehend, verständnisvoll, etc., etc. Und dann in 7 spielt er einen ermittelnden Detective in einem Serienkiller-Thriller, der mit teilweise recht deftigen Szenen aufzuwarten hat. Und dann einen absoluten durchgeknallten Irrenanstalt-Insassen in 12 Monkeys, eigentlich einem postapokalyptischen Science-Fiction-Film. Ich glaube, da hat er seine Hollywood-Karriere erst richtig zementiert gehabt.
Definitiv.
Weil es ging ja dann dementsprechend weiter mit Sleepers, Vertrauter Feind, 7 Jahre in Tibet, Rendezvous mit Joe Black. Das waren dann alles Filme, die ihn dorthin gebracht hatten und vor allem auch ordentlich weitergebracht hatten. Und Morgan Freeman, über den gibt es eigentlich auch nichts weiter zu sagen, weil der war ja immer sensationell. Also ich kenne jetzt so, bis auf die letzten, aber das war, glaube ich, nur noch so Zeitvertreib für ihn. Aber egal, was er gespielt hat, er hat seine Rollen auch immer wirklich gut auf den Punkt gebracht. Aber genug dazu, kommen wir jetzt zur Handlung von 7. Denn 7 ist ja ein Serienkiller-Thriller, der sich um einen Serienkiller dreht, der sich an den 7 Todsünden orientiert und seine Opfer natürlich dementsprechend auch auswählt.
Ja.
Und wie bereits erwähnt, er hat ein paar echt deftige Szenen. Das ist zum Beispiel ein Film, wo ich sage, wenn der eine 18er-Freigabe bekommen hätte, gerade in den 90er Jahren, wo es noch sehr, sehr streng begutachtet wurde.
Hätte verdient.
Also nicht nur verdient, aber es wäre zumindest eine Begründung gewesen.
Ja.
Also stellenweise richtig derb.
Heftig.
Wie jetzt zum Beispiel allein schon das Intro. Also das ist so ein leicht psychedelischer Anfang, wie ihn zum Beispiel auch schon Mimic hat. Und das Intro hat auch ein kleiner Funfact wieder, schon für das Design und die Erschaffung dieses Intros schon 2 Jahre benötigt.
Ja.
Weil man wollte schon Unbehagen beim Publikum erzeugen, noch bevor die Handlung wirklich einsteigt. Und man sieht zum Beispiel, wie jemand die Fingerkuppen abschneidet, zumindest die Fingerabdrücke, dann auf Papier oder Pergament, was auch immer, wie Tagebücher niederschreibt, die dann mit Nadel und Faden dann auch wirklich zusammenbindet. Du siehst Fotoaufnahmen von verkrümmten Fingern, du hast da mal wieder ein paar Kakerlaken durchs Bild laufen. Und das erzeugt schon gewisse Unbehagen und auch eine gewisse Anspannung.
Ja.
Und dann fängt ja eigentlich die Handlung schon an. Und wir haben gleich zu Beginn von 7 lernen wir Brad Pitt und Morgan Freeman in ihren Rollen kennen als Detective Mills, gespielt von Brad Pitt, und Detective Somerset, gespielt von Morgan Freeman. Und Morgan Freeman spielt einen, sag mal, in die Jahre gekommenen Detective, der kurz vor seiner Pensionierung steht. Und er ist wirklich einer, der besonnen an die Sache rangeht. Der
nüchtern.
Ja, nicht nur nüchtern, weil wenn du jetzt sagst nüchtern, dann meinen alle so, er ist nicht besoffen. Aber der halt ganz besonnen an die Sache rangeht.
Klaren Verstand.
Mit klarem Verstand. Auch ganz bewusst an manche Dinge rangeht.
Ja.
Während Brad Pitt einen, sag mal, Neuling spielt, einen Draufgänger, der mit dem Kopf durch die Wand geht. Und das ist schon mal eine Konstellation, die genial gewählt ist.
Ja.
Während der eine nach vorne prischt, muss ihn der andere irgendwie zurückhalten, indem er ihn wirklich sagt, halt, stopp, wir machen alles kaputt, wenn wir jetzt das so und so machen.
Ja.
Ne? Und während Brad Pitt noch in dieser Position ist oder auch in diesem Erfahrungsstatus ist, dass der sagt, ganz grob runtergebrochen, das ist einfach nur ein Geisteskranker, macht Morgan Freeman schon gar nicht den Fehler, seinen Gegenspieler zu unterschätzen, ne, sondern er spricht ihm eigentlich mehr Intelligenz und Taktik zu, als vielleicht nötig wäre. Aber das gibt ihm natürlich die nötige Vorsicht, da nicht zu unbesonnen reinzugehen.
Ja.
Ja, und schon beim ersten Aufeinandertreffen der beiden, nämlich an einem Tatort, kriegt der Zuschauer mit, dass die beiden sich schon mal so gar nicht ausstehen können. Ja, und was machen natürlich zwei Männer, die sich nicht ausstehen können, wo es vielleicht auch noch um einen gewissen Rang geht? Alpha-Tier gegen Platzhirsch, die zeigen, wer hat die dicksten Eier, ja, wer scheißt den größeren Haufen. Das stößt halt erst einmal so ein bisschen auf Widerstand.
Ja.
Also auch bei uns als Zuschauer, weil wir können da schon keine große Verbindung mit den beiden eingehen. Ich meine, während du mit, sag ich jetzt mal ganz pauschal, Sherlock Holmes und Watson, hast du ein harmonierendes Team, die relativ schnell Hand in Hand einen Ermittlungserfolg erzielen können, aber die beiden arbeiten erst einmal leicht gegeneinander. Aber die beiden sind nun mal ein Team und werden zu einem Tatort gerufen, der schon so ein bisschen aus der Norm rausfällt. Also sie gehen in ein Haus, das komplett verbarrikadiert wirkt. Es ist alles dunkel, alles in so einem leichten
schummrigen Licht.
Ja, wie so ein Schleier, der da auch über dem Bild hängt. Es ist auf jeden Fall ein Opfer in der Küche zu vermerken. Ein schwer übergewichtiger Mann, der dort sitzt und mit dem Gesicht in den Spaghetti liegt. Und
beide Kommissare fragen den Polizisten, haben sie überprüft, ob er noch atmet, und er liegt in sein Essen. Ich glaube nicht, dass er noch atmet.
Und vor allem, er sitzt in seiner eigenen Pisse und Scheiße, also ich glaube nicht, da wäre mit Sicherheit schon mal aufgestanden. Auf jeden Fall sind dann einige Indizien, deuten schon darauf hin, dass der fette Kerl nicht an einem Herzinfarkt gestorben ist, und das ist einfach die Tatsache, dass er an Händen und Füßen gefesselt ist.
Ja.
Und auch die Autopsie in der Leichenhalle zeigt schon auf, dass es Mord ist, weil der Mann wurde gemästet, bis er regelrecht geplatzt ist.
Ja. Nachdem Mills nach vorne springen möchte, jedoch Somerset ihn zügeln.
Einbremst
oder sagt, wir müssen erst weitere Indizien suchen beim ersten Fall, um das genauer zu untersuchen, wo Miles gar nicht damit einverstanden ist. Entstehen natürlich Spannungen, woraufhin ihr Chef sie trennt, in dem Sinne.
Aufsplittet.
Mills wird zu einem anderen Fall hinzugezogen, wo ein nächstes Opfer auf ihn wartet, und Somerset geht zurück an den ersten Tatort und untersucht ihn und wird auch hier nach ein bisschen Recherche hinter einem Kühlschrank plötzlich fündig, wo nämlich Maßlosigkeit in Fett
hinterm Kühlschrank steht.
Genau.
Ja, aber nicht nur Somerset findet das Wort Maßlosigkeit an einer Wand hinterm Kühlschrank, denn Mills hat ja auch einen gewissen Ermittlungserfolg zu verzeichnen. Aber gut, das ist ja, was das angeht, kein Erfolg, weil mit Blut des Opfers ist ja ganz groß auf dem Boden geschrieben
Habsucht.
Gier bzw. Habsucht.
Ja.
Und das bestätigt die Vermutung von Somerset ja schon, dass mehr hinter diesem Fall steckt, als eigentlich vermutet.
Ja.
Denn Somerset wird ganz schnell klar, es handelt sich um die 7 Todsünden. Und sie haben ja schon jetzt 2 davon, nämlich Maßlosigkeit und Gier. Das heißt, es fehlen noch Wollust, Zorn, Trägheit, Hochmut und Neid. Das heißt, ihnen wird klar, sie haben noch mit 5 weiteren Morden zu rechnen.
Definitiv.
Aber wie schon erwähnt, beide Detectives können sich halt nicht sonderlich gut abhaben. Also es wird auch immer so ein paar kleine
Keile
und Seitenhiebe aufeinander abgeschossen. Aber was man den beiden hoch anrechnen muss, ist, sie respektieren einander. Und das Ganze ändert sich aber, als Morgan Freeman von Brad Pitts oder Mills Frau
Tracy
zu einem Abendessen in ihre gemeinsame Wohnung eingeladen wird. Und mit ihrer warmherzigen und offenen Art schafft sie es tatsächlich, dass sich die beiden, ja,
besser verstehen,
mehr und mehr öffnen und auch Vertrauen zueinander aufbauen. Und du merkst wirklich, dass auch Brad Pitt so als dieser Hitzkopf immer so ein bisschen bedachter vorgeht als noch davor,
ja,
weil die Figur von Morgan Freeman da wirklich auch Einfluss auf ihn nehmen kann, weil er einfach eine gewisse Lebens- und Berufserfahrung mitbringt, die Mills einfach nicht verleugnen kann.
Ja.
Aber es kommt halt leider Gottes immer wieder aus ihm raus, dass er halt einfach unbesonnen vorgeht, was ihn öfter mal auch in
Bedrängnis bringt.
Oder auch brenzliche Situationen.
Ja.
Aber den ersten großen Ermittlungserfolg erzielen die beiden Detectives am Tatort von, was war's, Gier. Denn dort ist nämlich ein Bild, was die Frau des Opfers erkannt hat, dass das verkehrt rumhängt. Und dann macht man sich natürlich an dem Bild zu schaffen und guckt nach, was los ist. Das Bild hat erst einmal keine große Relevanz, aber die Wand dahinter. Denn Somerset ist da schon ein bisschen weiter und geht mit dieser, ja, wie heißt dieses Pulver, womit man Fingerabdrücke sichtbar machen kann, geht er hin und es wird hinter dem Bild ein Schriftzug deutlich, nämlich helft mir, ja, mit den Fingerabdrücken des vermeintlichen Täters. Und das führt die Ermittler zur nächsten Todsünde, nämlich Trägheit. Und was die Leute da vorfinden, also die Sondereinsatzkommando und die beiden Detectives, das gleicht wirklich einem Albtraum. Denn in dieser Wohnung, die komplett zugehangen ist mit Duftbäumchen, finden sie im Schlafzimmer eine verwahrloste Person, die vom Psychokiller über ein Jahr lang gefangen gehalten und ans Bett gefesselt wurde. Man hat ihm wirklich die Möglichkeit zur geringsten Bewegung genommen, was dazu geführt hat, dass sich die Muskeln atrophiert haben. Also sie sind zurückgegangen, komplett abgebaut. Der sieht furchterregend aus, der Kerl. Also wirklich
ganz schön Anblick, nein.
Schon fast skelettiert.
Ja.
Was aber noch zur Verwahrlosung negativ hinzukommt, ist, dass diese Person auch noch verstümmelt wurde, indem er ihr die linke Hand abgeschlagen hat. Und das zeigt schon, dass dieser Psychokiller, und das sagt der Morgan Freeman genauso, mit unglaublicher Entschlossenheit da vorgeht. Weil da, du brauchst ja unglaubliche Entschlossenheit, dass du jemanden ein Jahr lang an ein Bett gefesselt, zwangsernährst und dann wirklich auch da am Leben erhältst. Also das heißt ja einiges an Vorbereitung und, sag ich mal, geisteskranken Willen, das bis zum bitteren Ende durchzuziehen.
Ja.
Aber wie in jedem Polizei-Thriller kommt es irgendwann zu dem Punkt, wo es einfach weitergehen muss. Beziehungsweise die Detectives stecken zunächst einmal in der Sackgasse, wissen nicht weiter, wie sie es machen sollen. Und dann spielt die Figur von Morgan Freeman, Somerset, eine Trumpfkarte aus, denn er hat Verbindungen zum FBI. Und da hat David Fincher schon damals die Thematik angeschnitten, die Überwachung der Bevölkerung durch Geheimdienste. Denn im Film sagt er, die FBI-Agenten haben das Verzeichnis in der Bücherei angezapft, um herauszufiltern, wer auf dem Index stehende Bücher
ausleiht.
Und das bringt sie auf die Fährte des Killers. Bei der Überprüfung dieser Wohnung kommt es dann zur Begegnung mit dem Killer und es führt zu einer der besten Szenen im ganzen Film, weil die Verfolgung ist so unglaublich spannend in Szene gesetzt,
ja,
unfassbar gut gemacht.
Ja. Bei dieser Verfolgungsjagd muss er über mehrere Autos den Killer jagen und landet leider in einer Windschutzscheibe, hat sich aber hier wirklich bei den Arm verletzt, was man dann in diese Rolle auch damit hineingeschrieben hat.
Und das war
ist echt super, wie du gerade gesagt hast, das ist, statt das auf offline zu machen oder also Eis zu legen,
ja,
hat man es einfach seiner Rolle dann angerichtet, was ihr dann auch gut gepasst hat.
Ja, es war halt ein typischer Drehunfall, eine Drehpanne, ne, dass Brad Pitt auf diesem nassen Auto ausgerutscht ist und in, ja, die Windschutzscheibe gesegelt ist. Und anstatt die ganze Produktion und die Dreharbeiten auf Eis zu legen, weil, ja, Brad Pitt verletzt ist, hat man diese Verletzung einfach ins Drehbuch mit reingeschrieben.
Super.
Dieser Figur angedichtet. Und man sieht ab diesem Moment Brad Pitt dann auch mit bandagiertem Arm. Und das ist, fällt eigentlich gar nicht auf. Also wirklich, das haben die super gut integriert.
Ja.
Du meinst tatsächlich, das gehört einfach in den Film, weil sich Brad Pitt als Detective Mills verletzt hat, benötigt er das jetzt.
Ja. Ikonisch.
Und da hat David Fincher wirklich einen ganz, ganz guten Move gemacht, um die Produktion wirklich voranzutreiben.
Ja, definitiv.
Und der nächste grausame Tatort wartet ja schon in einem Bordell. Und wenn nicht Lust, was für eine andere Todsünde sollte es denn sonst sein? Ja, Wollust. David Fincher zeigt nicht allzu viel. Man sieht bloß, wie ein Bettlaken weggezogen wird. Und hinter den ermittelnden Detectives sieht man so verschwommen eine Frau mit gespreizten Beinen liegen. Du siehst nichts explizit, sondern du siehst nur, dass die eben blutüberströmt ist und man macht sich so als Zuschauer erst einmal keine größeren Gedanken. Dann beim Verhör des Tatverdächtigen bzw. des Täters, der mehr oder weniger wie paralysiert immer wieder sagt, ja, er musste es machen, er hatte die Waffe am Kopf und im Mund, er wurde mit dem Leben bedroht oder mit dem Tode bedroht. Das gibt für dich als Zuschauer erst einmal gar keinen Sinn. Erst als dann das Bild von dieser Sonderanfertigung, dieses Umschnalldildos, der dann wie ein Schwert, wie so eine Stichwaffe konzipiert war, wird dir eigentlich dieses Ausmaß dieser Grausamkeit
Voll bewusst.
Und vor allem auch richtig bewusst, weil du dann ein Bild vor dir hast.
Ja? Im Kopf, ja.
Das zeigt also auch schon das Gespür von David Fincher, Geschichten zu erzählen. Er muss nicht diese ganze Grausamkeit in ihrer kleinsten Detailgenauigkeit offen darlegen, sondern es reicht nur
dein Kopfkino.
Dein Kopfkino, ja.
Der, das ist gut.
Das eigentliche Opfer, der dazu gezwungen wurde, diesen Umschnalldildo zu verwenden, der stammelt, was passiert ist, was er machen musste. Und du hast einfach nur den Tathergang. Aber was tatsächlich abgegangen ist, macht David Fincher nur mit diesem Bild, mit diesem Beweisfoto dieses Umschnalldildos eigentlich erst greifbar.
Ja.
Das ist eine Kunst, Filme und Geschichten zu erzählen, die leider Gottes viel zu stark abhanden gekommen ist. Weil heute geht man ja als Regisseur all in und sagt, bam, damit jeder auch irgendeine Vorstellung dann davon hat, jeder sieht, was passiert ist, alles schön in Nahaufnahme, in Full HD, kleinste Details und deswegen kommen manche Filme auch gar nicht über eine FSK 18 Freigabe in die Kinos, weil die teilweise schon so grausam sind. Deswegen wundert es mich, aber das hat auch mit einer gewissen, wie sagt man, überspitzten Darstellung dieser Gewalt zu tun. Der Terrifier 3 zum Beispiel, den habe ich mir damals mit einem Kumpel im Kino angeschaut und der Kinosaal war relativ voll. Also der Art the Clown, dieser Serienkiller, hat auch eine unglaublich riesige Fangemeinde, aber die Terrifier-Reihe, bei der jetzt nächstes Jahr oder sogar dieses Jahr noch der vierte und offiziell letzte Teil ins Kino kommen wird und nochmal den Rahmen um einiges mehr sprengen soll, zeigt schon ganz, ganz explizite Gewaltdarstellungen, die auch unglaublich grausam sind, aber halt schon so überspitzt, dass man sie nur mit einer FSK 18er Freigabe bringen musste, aber das nicht so für 100% vollnimmt, weil es ist kein ernstzunehmender Beitrag, sondern eher im Splatter-Bereich.
Ja.
Während Filme wie jetzt 7 zum Beispiel, finde ich, trotz einer FSK 16er Freigabe, die haben wir vergessen am Anfang zu erwähnen, sogar nochmal eine ganz andere Wirkung entfaltet, weil man eben nicht alles sieht.
Weil man bewusst aufs Kopfkino halt geht.
Genau, wollte ich gerade sagen, weil du hast dein Kopfkino
und
du hast nur Andeutungen. Es wird alles im Off gezeigt, es wird alles nur
angesprochen,
schemenhaft dargestellt, aber das hat schon so eine ungemeine Wirkung,
Inszenität, ja,
dass man sagen muss, da wäre auch eine 18er-Freigabe zumindest für den ersten Blick gerechtfertigt gewesen.
Natürlich, definitiv.
Das ist nichts anderes wie jetzt auch gerade im Horrorgenre, wenn du einen Jason Voorhees hast oder einen Michael Myers, die Leute abschlachten, dann hat das eine ganz andere Gewichtigkeit. Das wird so gewertet, man sieht viel Blut, sehr viel Gewalt, FSK 18. Aber dass du solche Filme hast, wie jetzt zum Beispiel die Insidious-Reihe oder Conjuring oder mit Ethan Hawke Sinister, das sind Filme, die gehen auf die Psyche. Also dieser psychologische Horror hat, finde ich, eine wesentlich intensivere Wirkung als jede Gewalttat, die du zeigen kannst.
Ja.
So sagst du dir ganz einfach, das passt, das ist eine... ist ein Special-Effekt, das ist auch ein ganz gut gemachter
Mord,
ein Trick, weil die Person stirbt ja nicht wirklich.
Aber was du alles in deine Vorstellung machen kannst.
Ganz genau. Und
das ist manchmal.
Genau, weil die FX-Künstler, die Special-Effects-Künstler, die Maskenbildner, die können ganz, ganz viel machen. Das ist aber nur offensichtlich. Aber das, was unter der Oberfläche brodelt, gerade bei dir im Kopf, das ist, finde ich, viel, viel wirkungsvoller als alle Gewalttaten, die du so zeigen kannst.
Ja.
Und deswegen hat David Fincher 7 auch so eine ungemeine Wirkung, weil er ist bierernst. Du hast nicht so wie heute einfach irgendwo wieder so einen Sidekick, der einfach nur blöde Jokes reinschmeißt.
Er ist von Anfang bis zum Ende ein roter Faden und ist halt wirklich ernst gehalten. Der lässt keinen Raum für Späße. Zwar unter Kollegen, wo man sich mal ein bisschen
merkt. Aber auch das hält sich sehr, sehr arg in Grenzen. Also das gibt es eigentlich auch hier fast gar nicht.
Eine Szene fällt mir jetzt ein im Büro, wo dann Somerset sein Büro an Miles übergibt, wo er den Stuhl ihm noch an, weil sie beide in diesem Büro sitzen und er den Stuhl ihm rüber. Es ist nicht witzig, aber es ist einfach so ein kleiner, süßer Moment, nenne ich es jetzt mal einfach eher. Wo man schmunzeln könnte.
Gut, seh ich jetzt zum Beispiel nicht anders. Was aber noch ganz, ganz toll ist, sind jegliche Gespräche zwischen den Hauptprotagonisten, egal ob Super. Das jetzt zwischen Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow und Morgan Freeman ist oder.
Sind auf einem gewissen Niveau und bleiben auf einem Niveau. Die sind nicht wie heute dieses flache,
Vor allem, sie sind tiefgründig. Sie geben den Charakteren
Tiefgang.
Eine gewisse Vergangenheit und Tiefe.
Du kriegst Bezug zu diesen Personen. Und das ist das Wichtige, was heutzutage in den Filmen fehlt. Du hast keinen Bezug zu den Hauptprotagonisten.
Genau, weil, wie schon gesagt, du bekommst so viel Hintergrundinformationen, die Figuren bekommen eine Vergangenheit angedichtet, mit der man sich teilweise auch selber identifizieren kann.
Ja? Du musst halt auch zuhören und nicht auf so ein Handy dann schauen, sondern wie die heutzutage die Filme, die den Film erklären müssen, sondern
ja.
Du musst den Film anschauen. Und das ist das Wichtige bei diesem Film.
Da ist Sieben auch ein ganz, ganz guter Vertreter oder ein ganz gutes Beispiel dafür, dass der Film ist nichts für nebenzu, sondern wenn du bei dem Film nicht dabei bist, dann verlierst du den Anschluss. Er ist jetzt nicht schwer zu verstehen. Du musst auch nicht viel Intelligenz oder, wie sagt man, Vorwissen mitbringen.
Das, darum geht's gar nicht.
Aufmerksamkeit, das ist das Wichtigste, weil sonst kommst du überhaupt nicht mit, dass es die sieben Todsünden sind. Weil das wird ja auch nur angeschnitten, was heißt angeschnitten? Das ist zwar Bestandteil dieses Films, aber es wird nicht alle 20 Minuten erklärt.
Nein, aber wie Morgan Freeman dann in der Bibliothek danach extra recherchiert und es dann Miles dann übergibt, diese Recherchen, um dann weiterzukommen.
Ja, du erfährst das einmal, vielleicht zweimal und nicht alle 20 Minuten, dass auch der letzte Handygaffer das im Nachhinein nochmal kapiert, weil 1995 gab es diese Handysucht noch gar nicht, dass man Filme auf ein Publikum konzipieren muss, das nur vorm Handy hockt und den Film eigentlich nur nebenzuguckt. Ah, wir sagen das nach 20 Minuten, nach 40 Minuten, nach 55 Minuten und nach einer Stunde nochmal, dass es sich um die sieben Todsünden handelt, damit auch der letzte kapiert.
Sonst soll er zu Hause auf seinem Handy bleiben.
Ja, aber das ist halt eben das Problem, weil sich diese Kackvögel immer drüber beschweren, der Film ist nicht nachzuvollziehen, ich weiß nicht, worum es geht, kompliziert. Ja, leg dein scheiß Handy auf die Seite, konzentrier dich auf den Film, dann kommst du auch mit. Das ist meine Ansicht dazu. Bei der Rückkehr vom Tatort Hochmut, bei der eine Frau die Wahl hatte zwischen Leben und Sterben, was sie da für eine Wahl hatte, das könnt ihr euch selber dann angucken, aber da kommen Mills und Somerset zurück ins Polizeirevier und da passiert etwas, womit weder die beiden noch der Zuschauer gerechnet hat. Denn der eigentliche Psychokiller, der wirkliche Täter, taucht dort auf, um sich zu stellen. Aber warum? Es fehlen ihm ja schließlich noch zwei Morde, um diese sieben Todsünden zu vollenden.
Ja.
Wieso er sich stellt, ob er die beiden Morde noch zusammenbekommt und wenn, wie... Das müsst ihr euch selber anschauen. Das
ist super.
Ja, wie schon gesagt, das ist eines der finstersten Enden, die es jemals im Hollywood bis zur damaligen Zeit gegeben hat.
Ja.
Und genau das ist so dieser Schlag, nicht nur in die Magengrube, sondern auch gleichzeitig in die Fresse und in die Eier, wo du als Zuschauer und die Kritiker wirklich mit einem flauen Gefühl aus dem Kino rausgegangen sind.
Ja, definitiv.
Ich meine, wer den Film schon gesehen hat, der weiß, was wir damit meinen. Alle anderen, viel Spaß damit. Gebt euch Sieben, weil das ist ein Polizeithriller beziehungsweise ein
Psychothriller.
Psychothriller.
Erste Sahne.
Den man gesehen haben muss, der sehr, sehr stark angelehnt ist auch an das Schweigen der Lämmer, weil der eben auch Anthony so einen Hopkins, ikonischen Killer hat.
Ja, Anthony Hopkins.
Und mich hat der Film auch stellenweise sehr stark an Saw erinnert, dass Sieben unter anderem auch ausschlaggebend war für
Sieben, ja.
Saw.
Ja.
Weil der Killer wirklich auch ab und zu den Leuten die Wahl lässt. Ja, wie ich jetzt zum Beispiel schon erwähnt habe, Hochmut. Eine hübsche Frau hat die Wahl, entweder in der einen Hand ist das Telefon festgeklebt, in der anderen Hand Schlaftabletten. Entweder wählt sie die Notrufnummer, ruft um Hilfe, dann zerschneidet er ihr aber das Gesicht, ja, weil sie sich für so extrem schön hält. Oder sie nimmt die Schlaftabletten und stirbt, allerdings halt unversehrt und schön. Und das ist ähnlich wie damals der Psychokiller in Saw, Jigsaw, der eben auch sagt, ja, entweder gehst du durch die Hölle, verstümmelst dich selber, aber du lebst. Oder du ergibst dich deinem Schicksal und kratzt halt elendiglich ab.
Ja.
Und da weiß ich nicht, ob der Film nicht doch so eine kleine Inspiration für die Saw-Filme war. Aber um die Handlung abzuschließen, würde ich sagen, beenden wir die Erläuterung der Geschichte hier und gehen rüber zu ein paar Fun Facts zum Film 7. Patrick, ich habe es dir vorhin, bevor wir den Podcast gestartet haben, schon mal angesprochen. Denzel, jetzt habe ich es ja schon verraten, ich spasti. Morgan Freeman war nicht die allererste Wahl für die Rolle des Detective Somerset, okay, sondern, ja, ich habe es jetzt eh schon verraten.
Denzel Washington.
Denzel Washington wurde zumindest angefragt. Für den war das Skript, das Drehbuch, allerdings zu finster.
Echt?
Deswegen hat er das Ganze abgegeben.
Wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel also, im Verhältnis zu Training Day.
Ja, ja, gut. Da spielt er ja bloß einen mehr oder weniger korrupten Polizisten.
Aber auch düster. Nicht ganz so düster.
Nee, finde ich jetzt gar nicht. Also, wenn es um die sieben Todsünden geht, und ich meine, Denzel Washington ist ja auch bekannt dafür, sehr religiös zu sein. Und ich denke mal, dass das unter anderem ausschlaggebend dafür war, das Ganze abzulegen. Er hat diese Entscheidung aber Jahre später in einem Interview bereut, weil er eben die unglaublich starke Performance von Morgan Freeman gesehen hat.
Ja.
Dann bleibt natürlich wieder zu sagen, was wäre aus sieben geworden, wenn Denzel Washington die Rolle gespielt hätte? Wäre das auch so intensiv gewesen?
Nein.
Oder hätte man sagen können oder müssen?
Anders, anders gut, anders gut.
Also Denzel Washington steht natürlich auch für
zur damaligen Zeit
hochkarätige, ja, Darstellungen.
Nicht wie heute, sondern so, da war, das war so seine, kurz vor seiner richtigen Hochzeit.
Ja, aber deswegen muss ich für mich jetzt so auch eingestehen, ich glaube...
Ich hätte es auch gerne mal gesehen.
Ja, ich hätte zumindest Denzel Washington gerne in so einer Rolle gesehen oder in dieser Rolle gesehen. Aber ob der Film dann wirklich auch diese Kraft hätte, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre er ein bisschen lascher geworden, nicht so erfolgreich oder vielleicht noch kommerziell erfolgreicher. Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, mit Morgan Freeman hat man alles richtig gemacht.
Super.
Weil er bringt die nötige Präsenz auf die Leinwand. Er bringt auch die nötige, finde ich, Erfahrung mit.
Glaubwürdigkeit.
Das war's. Glaubwürdigkeit.
Kauf ihn die Rolle von der ersten bis zur letzten Sekunde ab, wo ich sage, ja.
Wahnsinn.
Ja. Er ist der erfahrene Hase, er freut sich in sieben Tagen auf seine eigentlich Pensionierung.
Genau.
Muss jetzt durch diese sieben Tage, durch die Hölle.
Genau, das ist nämlich auch so eine kleine Anspielung auf den Film Sieben, dass es sich um diese sieben Tage dreht, ne, weil Gott schuf die Erde ja auch in sieben Tagen. Somerset braucht ja auch nur noch sieben Tage, bis er in Pensionierung geht und muss aber in dieser Zeit durch die Hölle gehen.
In den sieben
Todsünden,
danke.
Ja. Und das ist ja auch in der göttlichen Komödie, ist das ja auch erzählt worden, nämlich der Weg von Dante durch die sieben Kreise der Hölle, um seine große Liebe zu befreien.
Ja.
Davon gab es ja damals auch ein Videospiel auf der Xbox und der PlayStation, glaube ich, nämlich Dantes Inferno. Und da ist dieses Level-Design fantastisch. Also sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Das ist so geisteskrank, weil jeder Kreis der Hölle sich natürlich mit Wollust, Völlerei, Neid, Zorn beschäftigt und dementsprechend ist dann auch das Level-Design kreiert und auch die Endbosse in jedem Höllenkreis.
Ja.
Das ist ein abartiges Hack'n'Slay, also einfach nur drauf rumgetippe auf dem Controller und die Hauptfigur Slate, also schlitzt sich dann durch. Also Wahnsinn.
Was ich noch als Fun-Fact finde und auch echt super, der Film 7, 1995, war tatsächlich der 7. erfolgreichste Film in diesem Jahr.
Womit man dann also auch wieder bei der 7 wäre.
Ja.
Ein weiterer kleiner Funfact ist zum Beispiel, um da so einen kleinen Spoiler reinzupacken, nämlich What's in the Box. Das geht durchs ganze Internet. Was befindet sich tatsächlich am Schluss des Films in dieser
Box?
Es wurden, sag ich mal, Anfertigungen, um nicht zu viel zu verraten, es wurden Anfertigungen gemacht, um auch mal ein Bild in diesen Karton hinein zu zeigen, was aber vom Studio Gott sei Dank verworfen wurde, weil die wahrscheinlich gesagt haben, das ist ein zu drastisches Ende. Die wollten ja ursprünglich ein wesentlich freundlicheres Happy End, also ein wesentlich freundlicheres Ende für den Film, aber David Fincher und Brad Pitt gleichermaßen haben sich dafür eingesetzt, dass man das Ende so drastisch bringt, wie sie es jetzt in der Kinofassung gemacht haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, nur deswegen bleibt der Film im Gedächtnis und nimmst du den Film aus dem Kinosaal mit raus. Das, was die dir da zeigen oder nicht zeigen, ist ziemlich heftig. Es wäre heftiger gewesen, wenn man diesen Blick in diese Kiste hinein gemacht hätte oder diesen Kamerashot in diese Kiste gemacht hätte. Diese Anfertigungen, die gemacht wurden, sind da nicht zum Einsatz gekommen, sondern in einer, glaube ich, TV-Krimiserie, da hat man das dann für recycelt. Das ist so ein kleiner Funfact noch da dazu. Aber weißt du, woran mich der Film noch zusätzlich erinnert hat? Es gab nämlich mit dem Original-Highlander-Darsteller Christopher Lambert einen Film, der sich ähnlich wie Sieben an nicht den sieben Todsünden orientiert, sondern dass die Morde, die in dem Film begangen werden, nämlich Jesus Christus zusammengebaut wieder ins Leben rufen sollen, nämlich Resurrection.
Ah, ja.
Also der ist von der Aufmachung her im ganzen Set-Design ähnlich wie Sieben angelegt, auch ziemlich, ziemlich brutal. Und wirklich, der Film mit Christopher Lambert, Resurrection, der ist auch ziemlich, ziemlich derb.
Ja, definitiv.
Und wie schon gesagt, das ist wirklich fast eine 1:1-Kopie, bloß dass es sich nicht um die sieben Todsünden handelt, sondern dass der Serienkiller in diesem Film versucht, sich aus Leichenteilen seiner Opfer, die er natürlich auch dementsprechend auswählt, den Leichnam Jesu Christi zusammengesetzt ans Kreuz nagelt.
Ja.
Und da sind auch ein paar ganz, ganz krasse Darstellungen. Ja, aber jetzt genug der langen Worte. Was ist dein Fazit zu Sieben?
Ein Thriller, den man gesehen haben muss. Der einen ja, sehr nahe geht, aber von der schauspielerischen Leistung auch die Umsetzung fesselt bis zum Schluss. Und damit, wie wir schon gesagt haben, mit einem Faustschlag nach Hause schickt.
Dem bleibt eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen. Also ich würde noch ergänzen, dass David Fincher kreiert eine Welt, in der es ständig zu regnen scheint.
Ja, stimmt.
Die Menschen verroht und empathielos sind, weil es gibt ja ein paar Szenen, gerade wenn Morgan Freeman im Taxi sitzt und nach draußen sieht, sieht er, wie die Leute gefühlt wie so Bestien übereinander herfallen.
Ja. Ja?
Und du siehst, die Leute haben keine Sympathien mehr füreinander. Und das macht er ja auch deutlich, indem er sagt, ja, die jungen Mädchen bekommen ja schon gelehrt, nicht um bei einer Vergewaltigung, nicht um Hilfe zu schreien, sondern Feuer. Bei Hilfe reagiert kein Schwein, aber bei Feuer kommen sie gerannt.
Ja, das finde ich von Morgan Freeman echt super erzählt.
Und das war damals 1995. Und das ist ja wirklich so, bei einem Feuer kommt keiner, um zu helfen. Ja, also wie man es damals noch gekannt hat, in Dörfern zum Beispiel. Jeder schnappt sich einen Eimer, dann gibt es so diese Löschkette und man löscht zusammen das Feuer, sondern Sensationsgier.
Ja.
Und das ist ziemlich bitter. Jetzt überleg einmal, auch heutzutage, da schreit jemand um Hilfe und kein Schwein reagiert.
Ja.
Es ist eigentlich eine traurige Entwicklung.
Ja, definitiv.
Auf jeden Fall steht die Stadt gefühlt kurz vor dem Kollaps. Egal, wenn es nicht regnet, ist die Stadt trotzdem nass. Und das ist, glaube ich, auch so ein Stilmittel, wo David Fincher für den Film verwendet hat, ja, dass es immer nass ist und immer regnet. Ich weiß nicht, was er damit genau bezwecken wollte, aber es ist mir gestern nur aufgefallen, es gibt kaum Einstellungen, in denen es nicht regnet.
Ja, definitiv, ja.
Aber abschließend dazu zu sagen, muss ich dir zustimmen, dass David Finchers Sieben mit Hauptdarsteller Brad Pitt und Morgan Freeman einer der ikonischsten Serienkiller-Thriller ist, die jemals gedreht wurden. Der hat natürlich auch Auswirkungen auf alle weiteren Serienkiller-Filme gehabt, wie wir jetzt eben auch schon aufgezählt haben, zum Beispiel Resurrection. Ich glaube nicht, dass man den heute noch ansatzweise besser machen könnte. Also Sieben ist in meinen Augen eine glatte 10 von 10.
Ja, das ist ein Prädikat wertvoll.
Ja, ob er jetzt wertvoll ist oder nicht, das muss für jeden sein eigenes Thema bleiben.
Du weißt, was ich damit meine.
Aber man kann ihn gefühlt nicht verbessern. Also während wir ja öfter mal auch über Filme fachsimpeln, wie hätte man das und das anders machen können, was hätte man da und da besser oder anders machen können oder die Geschichte weiterspinnen können, habe ich bei Sieben keine Einfälle.
Nein, er ist so, wie er ist, perfekt.
Ja, mir würde nichts einfallen, dass ich sage, ah, das wäre anders oder so wesentlich besser gewesen. Und deswegen bleibt Sieben für mich einfach einer der besten Filme. Und mit den Worten möchte ich mich eigentlich verabschieden.
Verabschieden wir uns.
Bis zum nächsten Mal.
Seid gespannt.
Wenn es wieder heißt, willkommen bei den Movie Buddies.
Bleibt gesund.
Bis dahin.
Servus.
Ciao.